Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 28. Oktober 2022. Ein bestens gelaunter Andreas Popp sitzt neben mir, hat sich vorbereitet wie selten zuvor. Ja. Andreas, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Meine Vorbereitungen sind vor allem bezogen auf den Wetterbericht des heutigen Tages. Wir haben einen wunderschönen sonnigen Tag heute zu erwarten und auch ein sonniges Wochenende. Und ich sehe allerdings gerade auch schon so die Blätter durch die Stürme, die wir jetzt schon hatten, so ein bisschen herbstlich, die sind weitgehend schon von den Bäumen runter. Das heißt, nur noch die Nadelbäume haben das satte Grün. Und ansonsten kommen schon so langsam die herbstlichen Winterstimmungen sogar schon auf. Allerdings eben halt immer noch bei sonnigen, ja fast schon sommerlichen Wetter. Gestern Abend haben wir noch ziemlich lange bei einem, vielleicht einen der letzten, richtig lauen Sommerabende draußen noch gesessen. Und wir haben nichts getrunken und wir haben einfach einen schönen Abend gehabt und haben uns nett unterhalten. Und insofern genießen wir heute den Tag im Rahmen dieser Nachrichtenlage. Der See changiert mächtig vor sich hin, leichte Schaumkronen, denn es ist ein bisschen windig heute, aber stahlblauer Himmel, Sonne satt. Ich glaube, ich verrede mich gerade.
Ja, das ist nichts Neues, Andreas. Aber ich kann dir im weitesten Sinne zustimmen. Wir haben wirklich wie Sommertemperaturen im Moment noch am 28. Oktober. Das ist auch nicht sehr häufig der Fall. Der Klimawandel macht sich bemerkbar, ob er menschengemacht ist oder nicht. Wir haben einen schönen Herbst. Fertig. Und eine ganze Menge Nachrichten. Gestern ging es durch alle Lande dieser Welt. Elon Musk hat Twitter übernommen. Er ist jetzt der Chef. Er hat sich da auch eingesetzt als Chef. Das hat er auch öffentlich gemacht. Und viele frohlocken jetzt und sagen, das ist das Ende der Meinungsschere, des Gesinnungsterrors und der Unfreiheit. Zumal Elon Musk auch permanente Sperren wieder aufheben, abschaffen möchte für Twitter-Nutzer, die kaltgestellt worden sind in der Vergangenheit. Das berichtet Bloomberg und übernommen hat da einiges Zero Hedge, das amerikanische Portal. Und Elon Musk sagt, dass er zumindest kurzfristig den Posten des CEO des Unternehmens jetzt übernehmen wird. Und Bloomberg beruft sich bei dieser Berichterstattung auf eine anonyme Quelle. Also das sind auch relativ frische Nachrichten hier. Und Andreas, wie ordnest du das denn ein? Also wir kommen gleich mal dazu, wer jetzt vielleicht bei Twitter wieder einsteigt und dort, vielleicht willst du ja auch einen Account dort jetzt einrichten, während andere, das ist allerdings, das möchte ich vielleicht doch gleich an dieser Stelle sagen, ja, es gibt auch eine sehr erschütternde Nachricht dabei, denn die SPD-Chefin Saskia Esken, die hat jetzt angekündigt, Twitter zu verlassen. Übrigens auch Kevin Kühnert, Andreas, sie wollen beide Twitter den Rücken kehren.
Ja, das ist natürlich ein ganz schwerer Verlust jetzt, gerade Saskia Esken, die jetzt gerade gegen Hass und Hetze massiv auftritt, auch Kevin Kühnerst, der sich natürlich...
Kühnert,
ich kenne nicht mal seinen Namen, so wichtig finde ich ihn. Also Kevin Kühnert, Kevin allein zu Hause, damit bringe ich ihn in Verbindung. Auch der hat jetzt, wie gesagt, Twitter verlassen, ein herber Verlust. Ob das jetzt Donald Trump auffangen kann, das ist schwierig. Nein, Scherz beiseite. Man kann sich nur darüber wundern, dass dieser Ausstieg bei Twitter von Kühnert. Bei Kühnert also, und auch bei Saskia Esken sogar eine Meldung im ZDF wert war. Das finde ich gewaltig. Also muss es schon eine Tragweite sein der Nachricht, dass es da so in diesen Medien auftaucht.
Also ich finde, du kannst auch nicht so belanglos mit solchen wichtigen Meldungen umgehen. Denn Kevin Kühnert, der ist Bundesvorsitzender der Jusos und war auch stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Also so einfach geht das nicht.
Ja, ich weiß. Und er ist ja auch durch seine Bildung natürlich immer wieder aufgefallen und durch seine hervorragenden Statements, die ja wirklich fundamental immer entsprechen dem Zeitgeist und auch umgesetzt werden. Ja, es stimmt, ich nehme das zurück. Lieber Kevin Kühnert, ich bitte um Verzeihung, dass ich Ihren Namen nicht kannte. Ich möchte kein Du, ich möchte natürlich ein Sie. Ist mir ganz besonders wichtig.
Ja, du hast du einen Clown heute gefrühstückt?
Nee, ich habe noch gar nichts geklaut heute.
Also, Frau Esken begründet ihren Rückzug von Twitter damit, weil ihr dort die Entwicklung mit Hass, Hetze und Desinformation missfällt. Wörtlich, das hat sie am Donnerstag bei Twitter geschrieben: 10 Jahre bin ich hier mit euch verbunden. Mit vielen hatte ich gute Debatten und Aktionen. Trotzdem werde sie Twitter verlassen. Hass und Hetze, das hat sie bei der Zeit noch geäußert, bedrohen den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Kampagnen zur Desinformation und Manipulation der öffentlichen Meinung gefährden unsere Demokratie. Und Frau Esken ist auch der Überzeugung, dass die Übernahme von Twitter durch Elon Musk diese Plattform wörtlich ganz sicher nicht zu einem gemeinnützigen Unternehmen machen.
Ja, ich finde das schon interessant, denn die Aussagen, die sie macht, die Frau Esken, die sind durchaus nachvollziehbar. Hass und Hetze gehören eben nicht in diese Big-Tech-Unternehmen. Und das könnte ein erster Schritt sein, der nämlich genau diese Hass und Hetze jetzt herausnimmt, die nämlich in der Vergangenheit dort war, alleine schon durch die berühmte Schere im Kopf, von der du gerade gesprochen hast, dass man zum Beispiel zensiert, schlicht und ergreifend zensiert. Und das ist ein Schlag ins Gesicht gegen die Big-Tech-Unternehmen, das muss man ganz klar sagen. Und es ist aber auch ein gutes Signal für Meinungsvielfalt. Wir sind ja Freunde von Artenvielfalt und Arten sind ja auch Perspektiven der Sichtweise auf der politischen, ökonomischen, religiösen Ebene. Das ist für mich auch eine Art von Artenvielfalt und das könnte jetzt natürlich offener werden. Warum sollen nicht Dummköpfe zum Beispiel auch irgendetwas posten dürfen? Jeder Bürger kann ja selbst entscheiden, dass es dumm war und dann ist es erledigt.
Dann könntest jetzt sogar du zu Twitter gehen.
Selbst ich überlege jetzt dort mit einzusteigen. Ja.
Da sind wir sehr gespannt. Also auf jeden Fall vielleicht nochmal jetzt zu der großen internationalen Meldung, wenngleich, Andreas, du recht hast, dass der Rückzug von Kevin Kühnert und Frau Saskia Esken ein schwerer Verlust sein wird, auch für Elon Musk. Aber der hat jetzt geäußert, dass er permanente Nutzungsverbote abschaffen wird, weil er wörtlich nicht an lebenslange Verbote glaubt. Das bedeutet, dass Personen, die zuvor von der Plattform eben ausgeschlossen wurden, wieder zurückkehren dürfen. Wobei Bloomberg spekuliert und sagt, es ist unklar, ob das auch für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gilt. Auf den schauen ja jetzt alle. Wird der reaktiviert mit seinem Twitter-Account? Und Elon Musk hat also als offizieller Eigentümer von Twitter schon gleich mal ein paar Leute rausgeschmissen, nämlich den CEO Parag Agrawal und die Leiterin der Rechtsabteilung Vijaya Geddi und den Finanzchef Ned Siegel. Und die Frau Geddi, die soll eine Schlüsselrolle gespielt haben bei den, wie es hier heißt, und damit wird Daily Mail aus England zitiert, bei den umstrittenen Entscheidungen zum Verbot von Donald Trump und zur Unterdrückung von Nachrichtenartikeln über den Laptop von Hunter Biden. Das sind natürlich Vorgänge, Andreas, wenn solche Leute sofort rausfliegen. Ich bin ja immer ein bisschen skeptisch bei Elon Musk, weil vieles mir überhaupt nicht gefällt, was er äußert, gerade wie er sich die Zukunft der Menschheit vorstellt, Hand in Hand mit Noah Yuval Harari, dem WEF-Vertrauten. Und die beiden sehen ja eine implantierte Intelligenz bei den Menschen durch Chips und dieselbige als Verbindung zu Computer sehend. Deswegen kann ich seine Rolle hier ehrlich gesagt noch nicht genau einordnen.
Ich glaube, das spielt auch gar nicht die wirklich große Rolle. Wir können mittlerweile kaum noch irgendwelche Menschen insgesamt in irgendeiner Form charakterisieren oder auch bewerten aus eigener Perspektive. Nicht urteilen, sondern bewerten. Jeder bewertet ja Menschen in seinem eigenen Leben. Und das sind 7 Milliarden verschiedene Bewertungen, weil wir 7 Milliarden verschiedene Menschen haben. Das ist das, was ich unter Meinungsvielfalt verstehe. Und nichtsdestotrotz muss man hier sagen, dass Elon Musk hier intelligent in diesem konkreten Fall vorgeht, indem er ganz deutlich das Thema Donald Trump vor vorsichtig angeht, weil er natürlich weiß, dass er damit den Deep State gegen sich zieht. Denn Donald Trump war offenbar ein Präsident, der nicht in die Reihe der vorherigen und der nachfolgenden geplanten Präsidenten fällt, weil er sich plötzlich für America First entschieden hat, nämlich für seine eigenen Bürger und sich der Politik gegenüber den Amerikanern verpflichtet fühlte und nicht gegenüber irgendwelchen Nichtregierungsorganisationen und auch nicht gegenüber irgendwelchen Oligarchen, die im Westen sind, die sich selbst ja Philanthropen nennen. Also ich finde das schon sehr interessant, dass er das da sehr vorsichtig angeht. Und jetzt werden wir sehen, was passiert.
Erinnern kann man auch daran, dass Donald Trump 2020 im Frühjahr die WHO verabschiedet hat aus den USA. Das sind natürlich im Rahmen dieser Pandemievorgänge erhebliche Schritte gewesen, womit man das System auch gegen sich gebracht hat. Und Elon Musk äußert sich hier am Donnerstag in einem offenen, also gestern in einem offenen Brief an die Werbekunden wörtlich: Der Grund, warum ich Twitter erworben habe, ist, dass es für die Zukunft der Zivilisation wichtig ist, einen gemeinsamen digitalen Marktplatz zu haben, auf dem ein breites Spektrum an Überzeugungen auf gesunde Weise diskutiert werden kann, ohne auf Gewalt zurückzugreifen. Wie würdest du das einordnen?
Naja, ich denke, erstmal ist das nur eine Aussage. Wir dürfen nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, dass hier ein Gigant sich in der Hand eines Menschen dann befindet und der ganz massiv dort Einfluss ausüben kann. Das ist immer gefährlich. Und man weiß natürlich auch nie, inwieweit er hier auch tatsächlich zum Spiel gehört. Und wir dürfen nicht vergessen, die Big-Tech-Konzerne, die ja momentan alle in großen Schwierigkeiten sind. Wir sehen das an Amazon beispielsweise, die zusammengebrochen sind in ihrem Wert. Die haben ja dramatische Verluste jetzt machen müssen. Wir haben es an Facebook oder dem Meta-Konzern gesehen, der dramatische Verluste gemacht hat. Das heißt also, wir sehen ja große Veränderungen. Und jetzt wird Twitter an dieser Stelle mehr oder weniger als der große freie Meinungsmacher erst einmal dargestellt. Das klingt erstmal gut, aber das Wichtigste, was wir hieraus lernen müssten, wäre, dass wenn das mit Twitter jetzt funktioniert, dass möglichst viele neue Plattformen entstehen, die wieder von anderen Menschen gesteuert werden, und zwar möglichst nicht von Einzelnen, sondern von Gruppierungen, um dann tatsächlich eine Meinungsvielfalt zu haben. Das ist das, was wir brauchen. Viele, viele, viele verschiedene Medien, so wie wir und andere kleine, die letztendlich dann eine gesamte Summe bilden, und zwar alle aus anderen Perspektiven heraus.
Ach, was hast du schön gesagt. Aber der Herr Musk war noch nicht fertig mit seinen Aussagen in diesem offenen Brief an Werbekunden. Er hat außerdem gesagt, derzeit besteht die große Gefahr, dass sich die sozialen Medien in rechtsextreme und linksextreme Echokammern aufspalten, die noch mehr Hass erzeugen und unsere Gesellschaft spalten. Und er sagt, im unerbittlichen Streben nach Klicks haben viele traditionelle Medien diese polarisierten Extreme angeheizt und bedient, weil sie glauben, dass dies Geld einbringt. Aber dabei geht die Möglichkeit zum Dialog verloren. Das klingt doch sehr vernünftig.
Naja, ich denke mal, das sind die Dinge, die er sagen muss, weil das eine politische Correctness ist, die er braucht. Eines sehen wir ja momentan ganz deutlich. Nehmen wir mal das ganz einfache Beispiel an Deutschland und diesen Paragraphen 130 Absatz 5 Strafgesetzbuch, wo also beispielsweise man bereits von Volksverhetzung spricht, wenn man einen Krieg nicht so verurteilt, wie er zu verurteilen ist, von der entsprechenden politischen Seite, die dann eben halt genau in diesem Land reagiert. Und wenn ich das gesehen habe, dass das ja um 23 Uhr abends dann gemacht wurde, in einer Nacht- und Nebelaktion, solche Zensurgesetze quasi auszuweiten mit strafrechtlichen, dramatischen Konsequenzen. Und dann gab es die Parteien, die Linke und die AfD, die gemeinsam dagegen gesteuert haben. Spätestens hier wird deutlich, es geht nicht um rechts und links, es geht auch nicht um die Mitte, sondern es geht schlicht und ergreifend immer um Einzelpunkte, die einzeln individuell besprochen werden. Und ich glaube, diese Geschichte wird sowieso sich langsam jetzt totlaufen, weil man mit rechts und links einfach nicht mehr weiterkommt. Dumm und intelligent wäre vielleicht eine andere Unterscheidung, das könnte man vielleicht machen, aber da müsste man auch wieder die Perspektiven sehen. Also ich bin da vorsichtig.
Ja, er tritt auch ganz bewegend auf. Er möchte offenbar die Seelen der Menschen erreichen, wenn er sagt, aus diesem Grunde habe ich Twitter gekauft. Ich habe es nicht getan, weil es einfach wäre. Ich habe es nicht getan, um mehr Geld zu verdienen. Ich habe es getan, um zu versuchen, der Menschheit zu helfen, die ich liebe. Und ich tue dies mit Bescheidenheit und in dem Bewusstsein, dass ein Scheitern bei der Verfolgung dieses Ziels trotz unserer besten Bemühungen eine sehr reale Möglichkeit ist.
Aber wie kann es sein, dass er versucht, die Seelen der Menschen zu erreichen, wenn er auf der anderen Seite ein Anhänger von Harari sein will, der ja die Seele negiert in sich? Das heißt, wir haben hier eine Paradoxie in den Aussagen, dass er glaubt, Menschen sind programmierbar wie Computer und auf der anderen Seite an die Menschlichkeit appelliert und die Menschlichkeit ganz besonders in den Fokus stellt. Er negiert ja die Menschlichkeit, denn aus Sicht von Harari, der ja unter kruden Annahmefehlern mehr oder weniger leidet, ich kann seine Biografie nicht einordnen, aber es muss tragisch sein, wenn jemand den Menschen die Seele absprechen will und sie reduziert auf einen Kohlenstoffhaufen, den man mit Chips programmieren kann. Also da wird es dann relativ deutlich. Also hier müssen wir genau auch verfolgen, wie sich weiter da die Argumentation von dem Herrn Masker entwickelt.
Andreas, jetzt kommt eine andere Meldung und zwar die betrifft jetzt Meta bzw. Facebook und Herrn Zuckerberg. Und während also Elon Musk jetzt groß bei Twitter eingestiegen ist und dementsprechend, wir haben es gerade besprochen, eine Menge Staub hier im Mainstream aufwirbelt, bricht Mark Zuckerbergs Social Media Imperium in sich zusammen wie Luft. Denn es heißt hier in einem Beitrag auch von Zero Hedge, das wird auch jetzt bei anderen Portalen gemeldet, aber eigentlich nicht mit dem Nachdruck, den ich jetzt erwartet hätte, weil wir reden jetzt hier über Facebook und wir reden über Twitter. Also wir reden über ganz große meinungsgebende soziale Netzwerke und Plattformen. Und die Meta-Aktien sind nach den enttäuschenden Ergebnissen des dritten Quartals um 24,5% gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch abgestürzt und am späten Donnerstagabend, also gestern, auf die 98er-Marke gerutscht, also unter $100. Und dieser Absturz ist der zweitgrößte in der Geschichte von Meta. Die Aktie notiert, wie gesagt, jetzt unter $100 und Mark Zuckerberg, der einen schweren Tag hatte, dessen Vermögen fiel laut Bloomberg, den Billionaires-Index, um mehr als 11 Milliarden Dollar auf $38,1. Also eigentlich ist er jetzt ein armer Mann.
Naja gut, aber dafür gibt es ja Sozialstrukturen, die ihn dann auffangen, wenn er dann eben halt Mietzuschuss oder so etwas braucht. Da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen. 38 Milliarden, damit kann man relativ gut leben, wenn man sich ein bisschen bescheidet. Also ja, was wir hier erleben, könnte eben mit diesem Twitter-Kauf insgesamt zusammenhängen. Und jetzt ist die Frage, was steht wirklich dahinter? Und das kann ich auch noch nicht beurteilen, das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, dass viele Menschen dürsten nach Wahrheit. Sie haben ein Bestreben, die Wahrheit zu erkennen. Nicht nur die Wahrnehmung, sondern die Wahrheit. Und diese aus meiner Sicht überdehnte Propaganda der Vergangenheit, die rächt sich jetzt. Und die Menschen werden reihenweise wahrscheinlich Facebook und die anderen großen Informationssysteme verlassen und jetzt zu Twitter gehen. Und ich prognostiziere einen extremen Aufschwung bei Twitter, während gleichzeitig eben halt die Ideologen, wie wir sie zum Beispiel hatten, wie zum Beispiel die Frau Esken, die dann langsam rausgehen. Das heißt, die tatsächlichen Scheren im Kopf und diese tatsächlichen Zensuren und Zensatoren, wie heißt das, wenn einer zensiert?
Zensoren.
Die Zensoren, das war der Begriff, den ich brauchte. Ja, ich spreche nicht so gut Deutsch, ich bin ja Kanadier, Deutsch ist ja meine Fremdsprache. Auf jeden Fall ist es halt so, dass man da natürlich jetzt sieht, dass da ein Aufschwung passieren wird und das wird sich sofort auf die Aktien natürlich jetzt von Facebook oder Meta niederschlagen und die anderen, die es noch gibt, eben auch. Das kann aber auch ein Spiel sein, was zur Konzentration führen soll. Denn die Konzentration ist ja das Ziel der Globalisierung. Das heißt, immer weniger, die immer mehr herrschen. Und wir haben jetzt einige Big-Tech-Konzerne und es kann auch damit zusammenhängen, dass hier eine neue Strategie verfolgt wird, indem man die großen Big-Tech-Konzerne rausnimmt und dann konzentriert auf ein Spiel und dieses Spiel heißt dann Twitter. Aber das kann ich noch nicht beurteilen, weil ich Elon Musk nicht beurteilen kann.
Wir spekulieren uns durch das Thema hindurch. Warnen wollen wir auf jeden Fall vor Übermut und Frohlocken, was jetzt viele tun, hier auch gerade in den sozialen Medien, auch bei Telegram, die sagen, so, jetzt haben wir es endlich geschafft und jetzt ist der Weg für die Meinungsfreiheit frei. Schön wär's, aber es ist immer gut, auch vorsichtig zu sein. Also wir werden uns jetzt bei Twitter jedenfalls noch nicht anmelden, aber wir werden die Sache weiter beobachten. Andreas, und damit sind wir bei einer historischen Rede, die heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gehalten hat im Schloss Bellevue. Und während also die Bewertungen dieser Rede ganz optimistisch sind im Mainstream. Tina Hassel war bei dieser Live-Übertragung dabei, als ARD-Korrespondentin sozusagen, und hat hinterher denn auch deinen Lieblings-CDU-Politiker Merz interviewt und deinen Lieblingskünstler Sascha Lobo, Spiegelautor. Der hat übrigens, ich habe die ganze Zeit jetzt gesucht in dieser Rede, diese Steinmeier-Rede als Anti-Telegram-Rede bezeichnet.
Na, ich wundere mich immer, was man da noch so alles erfindet an Begrifflichkeiten, eine Anti-Telegram-Rede. Das habe ich nicht mitbekommen, also dass das gemacht wurde. Aber es gab zwei historische Reden heute und das eine war die von Steinmeier. Das andere war die Rede von Putin und ich habe mir beide angesehen. Die Putin in der Übersetzung und Steinmeier, die konnte ich ja so selbst verstehen, weil ich ja besser Deutsch spreche als Russisch. Und das ist interessant übrigens, sich diese beiden Reden, die überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind, aber die eine gewisse Grundhaltung eines Staatspräsidenten widerspiegeln, diese beiden einfach mal nebeneinander zu legen, zu lesen und zu interpretieren. Ich halte das für sehr wichtig, um sich ein möglichst objektives Bild zu machen. Und natürlich unterstellen die jeweiligen Positionen aus russischer Seite, dass das Deutsche eine Propaganda ist. Die Deutschen unterstellen, dass das Russische eine Propaganda ist. Und beide haben natürlich auch irgendwo ein Stück weit recht. Denn wenn man sich natürlich mit dem Thema Propaganda mal auseinandersetzt, im etymologischen Sinne, ist die Propaganda ja die Kunst des Überzeugens und der Verbreitung von Ideen. Aber in modernen Zeiten ist es natürlich eine Kunst, die darauf abzielt, die Realität zu rekonstruieren, um dann auch die Gegner zu verunglimpfen und dann seine eigenen Truppen zu preisen. Das ist ja so ein bisschen die Problematik. Und da stehen wir im Augenblick momentan in diesem Spannungsfeld der Propaganda. Und was hier Herrn Steinmeier hier gebracht hatte, waren für mich schon erschreckende Darstellungen, nämlich ein Einschwören der Menschen auf Minimalleben, das heißt auf eine neue Armut, die man jetzt interpretiert, eine ganz klare neue Armut, gleichzeitig ein Hinweis darauf, dass die Reichen jetzt herangezogen werden müssen, diese Armut in Grenzen zu halten, nicht irgendwie zu beseitigen, sondern in Grenzen. Mit den Reichen meint man allerdings nicht irgendwelche Philanthropen oder irgendwelche anderen Oligarchen, sondern man meint damit in erster Linie die Menschen, die über 5.000 Euro oder so etwas verdienen, die man dann entsprechend entlasten muss und den Lastenausgleich natürlich.
Ja, da kommen wir noch mal im Einzelnen drauf. Ich würde gerne mal das, was du hier so grob zusammengefasst hast, noch mal im Einzelnen vorlesen. Denn immerhin geht es um eine Rede des Bundespräsidenten von Deutschland. Und der hat einen historischen Umbau angekündigt. Auf die einzelnen Punkte kommen wir, während er mehr oder weniger die wahren Ausmaße überhaupt nicht genannt hat. Also die Deindustrialisierung, die großen Probleme der Unternehmen, die jetzt nacheinander pleite gehen, das Handwerk, das sich verabschiedet, Metzger, Bäcker, Schreiner, die alle dicht machen müssen, oder die energieintensiven Unternehmen. Und was Herr Steinmeier gemacht hat, Andreas, er hat praktisch diesen Umbruch, diesen historischen Umbau, wie er das nennt, den hat er festgemacht, den Beginn jedenfalls, am 24. Februar 2022 mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Das nennt er auch Epochenbruch. Und wir haben uns dann gefragt, hat denn dieser Epochenbruch nicht schon vor knapp drei Jahren stattgefunden?
Ja, natürlich hat er das. Ich meine, wir erinnern uns alle, wie wir mit dem Thema der Corona-Pandemie da, ich sag mal, Gegenpolitik zu tun hatten, als ein Impfdruck aufgebaut wurde, eine Verfolgung von Andersdenkenden, eine Ausgrenzung von Menschen in Deutschland, dass die Lieferketten zusammengebrochen sind, die vielen Firmen pleiten und das, was du gerade völlig zu Recht sagst, dass also die kleinen Unternehmen, von denen man da so nebenbei so spricht, als wäre das mal so ein kleiner Bäckermeister oder ein kleiner Metzger, sondern das sind die Unternehmer, die 85% aller Arbeitsplätze in Deutschland, ich wiederhole, 85% aller Arbeitsplätze in Deutschland bieten. Die restlichen 15% ist die Großindustrie, inklusive Daimler, BASF, Siemens und so weiter und so fort. Also wir müssen diese Verhältnismäßigkeit einfach erkennen, weil wir so umerzogen sind. Ich spreche da oft darüber, über dieses Thema, dass wir die Verhältnismäßigkeit nicht mehr erkennen, weil die großen Konzentrationsplätze von Arbeitsplätzen natürlich wesentlich besser zu argumentieren sind. Wir haben das gesehen, als Bundeskanzler Schröder damals bei, ich glaube, Hochtief war das, Strabag war das, wo so viele Mitarbeiter dann rausfallen sollte, wo er sich dann ganz stark gemacht hat, dass das Unternehmen mit Staatsgeldern vermeintlich gerettet wird, was natürlich nicht funktionieren konnte, weil das Unternehmen pleite war. Genau diese Themen sind hier eben halt entscheidend und ist eine, aus meiner Sicht, eine ideologische Rede, die der Politik entspricht, die Herr Steinmeier hier gebracht hat, die eine mit der Objektivität und auch der Würde eines Staatspräsidenten aus meiner persönlichen Meinung nicht vereinbar ist.
Also, mir liegt es wirklich auf dem Magen, dass er diese immensen Existenzprobleme der Unternehmen und zunehmend der Bürger mehr oder weniger verharmlost, indem er da ein paar oberflächliche Sätze gesagt hat. Wir kommen da gleich noch hin. Während ich habe die ganze Rede über gewartet, was kommt jetzt? Wie macht er den Unternehmen Mut? Er spricht dann zwar von dem Sondervermögen, von Paketen, die geschnürt werden, aber ob das wirkliche Hilfen sind, das bleibt ja mal dahingestellt.
Ja, das ist reine Propaganda aus meiner Sicht und er hat die gesamte Argumentation, das heißt die Ursache, sträflich verkürzt auf den Kriegseintritt Russlands in der Ukraine. Und das ist wirklich sträfliche Verkürzung und das hat eben halt mit objektiver Bewertung überhaupt nichts zu tun. Natürlich darf er als Staatspräsident und sollte er auch eine Meinung haben, einen Standpunkt haben, eine Perspektive, auch gerne die westliche Perspektive, überhaupt keine Frage. Das ist auch sein gutes Recht und wahrscheinlich auch seine Pflicht. Aber eine solche propagandistische Verkürzung im Prinzip, auf dem, welches wirklich eine sehr eingeschränkte intellektuelle Zuhörerschaft mehr oder weniger, auf die dort abgezielt wird. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich unfassbar.
Wir beide haben uns die Rede angehört und angeschaut und es gab ja dann Applaus. Und du hast es dann gesagt, wetten, dass die jetzt gleich alle auch noch aufstehen. Und genauso ist es passiert. Und man merkte, wie mit jeder Sekunde weiteren Beifalls die Gesichtsminen noch bewegter wurden und man schon fast den Tränen nahe war. Wir waren auch den Tränen nahe, aber aus anderen Gründen.
Ja, es sinkt für sie das Niveau. Das ist genau das, was ich dort nur dachte in dem Augenblick. Ja, offenbar hat Herr Steinmeier die intellektuellen Anforderungen und auch die moralischen und ethischen Anforderungen seiner Zuhörer voll erfüllt.
Also, er fordert die Bürger jetzt zum Verzicht auf im Rahmen des historischen Umbaus des Epochenbruchs, den es erst seit Februar diesen Jahres gibt. Und er sagt wörtlich, was also verlangt das Wesentliche und was sind wir bereit, uns abzuverlangen? Klar ist, wir müssen in den nächsten Jahren Einschränkungen hinnehmen. Das spüren die meisten längst. Jeder muss beitragen, wo er kann. Diese Krise verlangt, dass wir wieder lernen, uns zu bescheiden. Also mit anderen Worten, keine großen Sprünge mehr, immer schön zurückfahren. Außerdem kündigt er, du hast es gerade schon angesprochen, ja, zwischen den Zeilen Vermögensabgaben an, immer unter dem Schutzschirm von Nächstenliebe und Solidarität. Das klingt dann so. Denn die Krise trifft auch auf die vielen, denen es zum Glück gut geht, die stark sind, die in den Jahren des Rückenwinds zu Wohlstand und Sicherheit gekommen sind. Also es hat der Staat ihnen erlaubt, dass sie in den Jahren zu Wohlstand kommen durften. Weiter sagt er, sie können sich einschränken, ohne dass existenzielle Not entsteht. Vertrauen wir auf diese starke Mitte in unserer Gesellschaft. Und schließlich trifft diese Krise auch auf viele wohlhabende, ja reiche Menschen in unserem Land. Menschen, die viel haben und mehr tragen können. Sie müssen jetzt helfen, um die immensen Kosten der notwendigen Entlastungen überhaupt stemmen zu können. Sie müssen jetzt beitragen, um neue Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Und er fügt dann am Ende an, beeindruckende Entlastungspakete sind wichtig. Aber nicht weniger wichtig ist Gerechtigkeit bei der Verteilung der Lasten. Davon wird viel abhängen.
Wow, das ist wirklich Propaganda pur, schwer zu argumentieren. Also erst einmal ist schon interessant, die Sichtweise eines auf Staatskosten lebenden Menschen, der sagt, der Rückenwind des Staates hat viele Menschen zum Reichtum verholfen. Und wenn Sie damit wirklich mittelständische Unternehmer meinen, dann ist das falsch. Natürlich die Großkonzerne und die Big-Tech-Konzerne und die entsprechenden Strukturen, die auch die EU als Lobbyisten aufgebaut haben, wie Pharmaindustrie und so weiter, da stimmt das, aber nicht für den Unternehmer, denn die Konzerne sind keine Unternehmen. Das ist auch die komische Argumentation, mit dem der Staat sagt, wenn einer Deutschland irgendwann verlässt, das ist übrigens ganz wichtig für Unternehmer, die irgendwann ihre Firmen verkaufen und wollen dann ins Ausland gehen, da gibt es das Instrument der sogenannten Wegzugsteuer. Die Argumentation ist dann die, wir als Staat haben euch so großartige Rahmenbedingungen geschaffen, damit ihr überhaupt diesen Wohlstand erreichen konntet. Und ich war auch ja mal irgendwann in dieser Situation, dass ich weggegangen bin. Und dann habe ich mir gedacht, sag mal, ich habe doch durch den Staat relativ wenig empfangen an Rückenwind, sondern eigentlich war der Staat mein massiver Gegner. Spätestens wenn ich festgestellt habe, wenn eine Betriebsprüfung kam, da kam ich mir fast vor wie ein Sünder. Und ich war immer ein ehrlicher und aufrechter Steuerzahler, weil ich geglaubt habe, dass damit die Infrastruktur des Staates finanziert wird. Also das zeigt erst einmal diese Grundhaltung, die dahinter steht. So, und dann kommt gleichzeitig die forcierte Neiddebatte gegen die sogenannten Wohlhabenden. Und da der Normalbürger mit den ultrareichen Milliardären überhaupt keinen Kontakt hat, sondern unter den Reichen im Prinzip den Nachbarn empfindet, der vielleicht zwei Autos hat oder ein größeres Haus oder einen italienischen Sportwagen fährt beispielsweise, dass dagegen dann schon eine Art wieder Hass und Hetze aufgebaut wird, zumindest latent in dieser Form. Aber kurz auf den Punkt gebracht, Steinmeier spricht hier davon, das, was wir leider seit Jahren schon prognostizieren, dass der Lastenausgleich ins Haus stehen könnte. Wir wissen, dass im Dezember 2019 das Gesetz verändert wurde mit Wirkung zum 01.01.2024. Das heißt, dass es dann wirksam wird, das Gesetz, aber dass man im Vorfeld natürlich auch schon ankündigen kann, was unglaubliche Wirkungen haben kann auf das gesamte Preisgefüge aller Sachwerte und speziell der Immobilien. Also ich interpretiere hier rein, dass die Immobilienenteignung in einer ganz klaren Weise schon hier vorgegeben wird.
Während du hier unermüdlich ausgeführt hast, habe ich mich mal kurz schlau gemacht im Internet und bin auch fündig geworden, was der Bundespräsident eigentlich verdient. Und das ist eine Analyse von Februar diesen Jahres. Die Kreiszeitung.de hat das veröffentlicht und das Grundgehalt des Bundespräsidenten beträgt aktuell 18.000 Euro brutto im Monat. Die Aufwandsentschädigungen belaufen sich auf 6.500 Euro brutto im Monat, die dazukommen. Der Wert des Sachbezugs ist dagegen nicht ermittelbar. Netto kann man also, wie es hier heißt, von knapp 14.000 Euro im Monat ausgehen. Auf das Jahr gerechnet wären es 294.000 Euro brutto bzw. knapp 167.000 Euro netto. Und Sollte Herr Steinmeier heute sein Amt niedergeben, bekommt er weiter Gehalt. Wie das Gehalt sich zusammensetzt, das wird im Gesetz über die Ruhebezüge des Bundespräsidenten geregelt. Dieses Gesetz kam das erste Mal 1953 zur Anwendung und es wird immer wieder angepasst. Also auf jeden Fall, da gehen wir jetzt nicht im Einzelnen noch drauf ein. Meine Frage ist, glaubst du, dass er sich mit beteiligt dann an diesem Solidaritätsbezahlen?
Ja, das wird er, das kann er auch, denn diese 18.000 sogenannte Bruttobezüge sind wirklich nur ein kleiner Teil. Denn wenn es heißt, dass die Infrastruktur nicht ermittelbar ist, dann bedeutet das, dass er im Schloss Bellevue wohnt. Und da zahlt er nämlich keine Miete von seinen 18.000 Euro.
Meinst du, dass er Energierechnungen selber bezahlt?
Ich vermute mal, dass die Energierechnungen auch irgendwo separat dazukommen, wenn er in Bellevue sitzt beispielsweise. Aber eins finde ich schon sehr beeindruckend an der Geschichte. Wir hatten neulich darüber gesprochen, wer hat eigentlich die meiste Macht im Staat? Und es ist ja so, dass einige Politiker, die nur repräsentative Aufgaben haben, also wir nannten das früher immer so ein bisschen der Wackeldackel auf der Hutablage eines NSU-Prinz, also das bedeutet, ältere Leute wissen, was ich meine, und dass die dann eben halt natürlich nicht so viel bekommen. Und ich vergleiche jetzt mal diese Eigentumsstrukturen mit den großen Medienmacher und den Medienmogulen in Deutschland. Also wenn beispielsweise ein NDR, wie nennt sich so ein großer oberster Rundfunkrat, wie nennt sich der oberste?
Du meinst den Intendanten.
Die Intendant, ich kann mir diese Begrifflichkeiten nicht merken, dieser militärisch anmutenden Hierarchie für mich. Das heißt also, dass diese Menschen ein Vielfaches mehr bekommen als ein Bundespräsident. Übrigens auch ein Vielfaches mehr an Rente bekommen als ein Bundespräsident. Und das geht auch in die direktorale Ebene weit unterhalb des Intendanten ja so locker weiter. Und wenn man sich das ansieht, dass einer, der dann eben halt nur einen Tag gearbeitet hat in einer solchen direktoralen Position und damit auch automatisch 8.000 Euro Ansprüche monatlich auf einen Rentenbezug hat, auf Kosten übrigens der Steuerzahler. Die Steuern nennt man dann nicht Steuern, sondern man nennt sie dann eben halt Gebühren oder Beiträge. Das ist aber nichts anderes als eine Umgehungssteuer. Das ist nur ein anderer Begriff. Dann wird einem erstmal klar, wo liegt eigentlich die meiste Macht? Und das ist das, was ich immer wieder in der Pyramide der Macht sage. Wir haben ganz oben die Finanzstruktur oben drüber und unterhalb der Finanzstruktur kommt schon bereits die mediale Macht. Und dann kommt die eigentliche Grenze. Und unterhalb dieser Grenze beginnt denn das, was mehr oder weniger ohnmächtig ist. Und dazu gehören auch die Politiker. Dazu gehören auch aus meiner Sicht die Staatspräsidenten und die Ministerpräsidenten und dann natürlich dazu die Untertanen. Den Begriff gibt es heute nicht mehr, das ist Volk, der Begriff ist falsch gewählt, weil es ein ganz anderer Begriff aus dem Griechischen ist, aber das ist die Struktur, die wir hier gerade sehen.
Ja, und wenn du von der medialen Macht sprichst, dann ist da ja gerade Unruhe hineingekommen, denn zu der medialen Macht gehören natürlich auch die großen Social-Media-Konzerne und einer davon, ja. Twitter, wir haben gerade darüber gesprochen, ist jetzt von einem Privatmann, von einem Milliardär, der unter anderem auch zigtausende Satelliten am Himmel rund um die Erde aufgehängt hat, ungeachtet dessen, ob die Menschen das wirklich wollen oder nicht. Und er hat andere eigenwillige Ideen. Und damit schließt sich doch eigentlich schon fast ein Kreis, Andreas. Was hat Musk mit Twitter vor?
Ja, und genau das ist das, was wir beobachten werden. Nun gibt es natürlich immer Besserwisser. Die einen sagen, der Musk ist jemand, der jetzt eindeutig das gesamte System revolutionieren wird. Und das ist ein kritischer Denker, der auch die Alternativen zu Wort kommen lassen. Pauschal wird das so abgeurteilt, aufgrund weniger Informationen. Andere, nämlich die Gegner, sagen, das Ganze gehört zum Spiel. Der ist ganz bewusst mit eingesetzt von den eigentlichen Deep State-Mächten, von denen wir ab und zu sprechen. Und hier werden mehr oder weniger die Kritiker hintenrum wieder eingefangen. Mit derselben Vehemenz werden solche Dinge einfach behauptet. Ich sage ganz einfach. Mir fehlen, und ich glaube, ich habe eine ganze Menge Informationen, die mir so offen zur Verfügung stehen, aber mir fehlen definitiv die Hintergrundinformationen, um abschließend so ein Urteil überhaupt fällen zu können. Und aus diesem Grunde werden wir es aus unserer Sicht journalistisch sauber, ich habe gelernt von dir, was hier journalistische Grundsätze sind, ethische journalistische Grundsätze. Wir werden weiter die Situation beobachten und dann werden wir sehen, was sich ergibt. Aber hier sind noch viele Fragen, aber die werden sich in Kürze beantworten.
So, danke. Wir sind aber noch gar nicht fertig mit dem Bundespräsidenten. Ich möchte übrigens etwas noch richtigstellen. Andreas hat vorhin gesagt, das ist Propaganda, diese Rede. Ich füge an, aus seiner Sicht. Denn das sind Sachen, so einfach kann man das nicht in den Raum stellen. Ist ein schwerer Vorwurf. Und ich möchte das hiermit relativiert haben. Andreas, erscheint es wie Propaganda.
Gut, ich habe aber trotz alledem auch gesagt dazu, dass die etymologische Sichtweise dieses Begriffs Propaganda die Kunst des Überzeugens ist und der Verbreitung von Ideen. Das habe ich noch hinterhergeschoben, um es dann auch noch mal zu klären, wenn ich den Begriff Propaganda nenne, dass ich auch gleichzeitig dann meine Sichtweise und meine Definition mitliefere, damit es geklärt wird. Propaganda wird als Begriff mehr oder weniger als destruktiv dargestellt, als wäre es immer nur Lüge. Das kann durchaus auch richtig sein, denn jeder, der etwas propagandistisch darstellt, die Propaganda im üblen Sinne ist übrigens entstanden, übrigens nicht durch die Sowjetunion, nicht durch die Nazis, sondern schon bereits im Ersten Weltkrieg, und zwar durch die Angelsachsen und durch die USA. Das ist der Ursprung auch der Kriegspropaganda, wo damals dann letztendlich diese neue Form, diese destruktive Form der Überzeugung überhaupt Schule gefunden hat.
Danke sehr. So, also ich komme zu einem weiteren Punkt in der Steinmeier-Rede, der klar macht, wohin die Sache läuft. Er spricht den Klimawandel an und der wörtlich fordert unser entschiedenes Handeln, auch und gerade jetzt. Ich mache mir Sorgen, dass diese Menschheitsaufgabe zu sehr in den Hintergrund gerät. Der Klimawandel macht keine Ukraine-Pause. Klar ist, sagt Steinmeier weiter, wenn wir Emissionen drastisch reduzieren und uns von fossilen Energien lösen wollen, müssen wir manche liebgewonnene Gewohnheit aufgeben. Im Kleinen wie im Großen. Von der Frage, wie und wie schnell wir uns fortbewegen und was wir essen, bis hin zur Frage, wie wir bauen und wohnen.
Das sind natürlich ganz konkrete Situationen. Als erstes stellen wir wieder fest, es geht um die Verbreitung der Idee des Klimawandels. Das ist genau das, was hier mit dem Begriff auf der Propaganda gemeint ist. Und dann geht er natürlich darauf ein. Erst einmal, der Klimawandel ist ja für ihn aus seiner Sicht bewiesen. Das kann er übrigens auch so sehen und er argumentiert damit, dass er sagt, die Wissenschaft hat gesagt, dass es so ist. Das ist natürlich wiederum falsch, weil es gibt nicht die Wissenschaft. Aber aufgrund dieser Ideologie des Klimawandels kommen dann sofort die Konsequenzen, die er fordert und die er bereits schon ankündigt, nämlich für das Volk, dem er eigentlich vorsteht und sagt, da müssen wir jetzt ganz massiv Eingriffe machen. Und zwar, wer fährt überhaupt noch Auto? Wie schnell fährt er Auto? Darf er überhaupt noch reisen? Wie wohnt er? Darf er überhaupt noch wohnen? Also das sind ja alles Dinge, die da mitspielen. Und hier wird also eine noch größere Ohnmächtigkeit für die Bevölkerung angekündigt, überhaupt keinen Einfluss mehr auf sein eigenes Leben haben zu dürfen, weil es dann eben Menschen gibt, die da drüber stehen und das in Zukunft entscheiden werden. Und dazu zählt er sich offenbar auch. Zumindest ist das meine Meinung, um es gleich vorweg zu sagen.
Also, wir hören in dieser Ankündigung von ihm, dass die Frage geklärt wird in Zukunft, wie und wie schnell man sich fortbewegen darf. Das heißt also, das geht ins Autofahren und wahrscheinlich auch in die Einschränkung des Flugverkehrs. Dann auch, was wir essen. Also auch hier geht es jetzt um eine drastisch schnelle Umstellung der Ernährungsgewohnheiten. Also künftig kein Steak mehr, sondern zum Beispiel ein paar Mücken lecker auf dem Teller. Wir sprechen hier nicht gegen vegetarische oder vegane Kost, im Gegenteil. Diese Zeitqualität bewegt sich immer weiter in diese Richtung und es wird auch seine Berechtigung haben. Aber wenn man Christopher Vasey, das Blutgeheimnis, liest, dieses wunderbare, aufschlussreiche Buch, dann ist klar, dass solche dramatischen, sofortigen, plötzlichen Ernährungsumstellungen eben auch eine Menge Einfluss auf die Blutausstrahlung haben können, auf die Blutzusammensetzung natürlich auch, und nicht immer der Sache nur dienlich sind, sondern dass, wenn umgestellt wird, dass solche Prozesse auch beobachtet werden und allmählich gemacht werden. Und wir bewegen uns jetzt hier natürlich praktisch durch diesen Blankoscheck, den Herr Steinmeier jetzt auch mehr oder weniger den politischen Strukturen zuspricht, auf dramatische Veränderungen ein. Ja, und wie wir bauen und wie wir wohnen, Andreas, das kann natürlich unter anderem auch bedeuten, dass man gewisse Systeme nicht mehr zulässt und auch fordert, bis zum Jahr so und so müssen die aus- und umgebaut werden. Das heißt auch eine Menge Investitionen.
Naja, wir sehen ja jetzt schon auch einen gewissen chinesischen Einfluss, der zum Beispiel nach Deutschland kommt, zum Beispiel wiederum durch die Beteiligung am Hamburger Hafen, aber auch schon bei Daimler-Benz, dass auch deren Mentalität, was die Wohnqualität anbelangt, mit einfließt. Das sehen wir auch in Duisburg, wo also dann, ich sag mal, ganz engmaschige Wohnungen aufgebaut werden. Das sind mehr oder weniger große Wohncontainer oder Wohnfabriken, in denen man dann leben kann. Und das wird sich natürlich dann, und das wird hier deutlich gemacht, auf die Menschen allesamt ausüben. Denn ich sehe ja jetzt, dass schon die Bauaufforderungen der Wärmedämmung und so weiter bei den Gebäuden jetzt eine Riesenschiene wird. Das bedeutet, jeder, der in einer Altbauwohnung wohnt, ich denke da an die wunderschönen Altbauwohnungen aus der Jugendstilzeit und so weiter mit hohen Decken und so weiter, die entsprechen natürlich nicht mehr dem Kubikmeter umbauten Raum pro Bewohner. Das bedeutet, dass dann viel zu viel Atmosphäre erwärmt werden muss und man sagt, okay, da muss man gegen angehen. All das schwingt schon mit und das wird natürlich auch dazu führen, dass der Immobilienmarkt nicht nur stark, sondern dramatisch in sich zusammenbrechen wird. All das spricht dafür, weil jeder, der eine Wohnung hat von, ich sage mal, über 40 Quadratmetern, natürlich sofort sagen muss, da müssen mindestens noch ein, zwei Leute rein. Das ist zu viel für eine Person. All diese extremen Ausführungen, die ich jetzt bringe, vielleicht, wirken überzogen, aber genau das wird hier angekündigt. Vor allem, dass keiner mehr alleine entscheiden darf oder kann, wo er wohnt. Und wenn er das will, dann wird er drangsaliert durch Rahmenbedingungen, dass er sich nicht mehr leisten kann.
Und immer unter dem Siegel der Solidarität. Und wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Dagegen hast du kaum Argumente. Also im Prinzip kann man sagen, dass die Rede des deutschen Bundespräsidenten Steinmeier, heißt er ja, alle Befürchtungen heute bestätigt hat, die wir hier so schon geäußert haben, seit fast 3 Jahren in Richtung Zukunft Deutschland. Im Prinzip braucht man eigentlich auch nur Klaus Schwabs Great Reset durchzulesen. Dann findet man hier die Bestätigung von Herrn Steinmeier vollumfänglich. Und er hat sozusagen an diesem historischen Tag heute am 28. Oktober 2022 Deutschland freigegeben für die Strategie des WEF.
Das stimmt. Das klingt wie eine Blaupause von Herrn Schwab. Und wenn sich herausstellen sollte, dass im WEF, in Davos beispielsweise, seine Rede irgendwann mal geschrieben sein sollte, wenn sowas mal herauskommen sollte, falls es denn so wäre, dann würde mich das zumindest überhaupt nicht wundern, weil das eine ganz klare Abarbeitung ist der Strategie, die offenbar von höherer Stelle läuft.
Und ich möchte vielleicht noch das letzte Zitat oder eins der letzten Zitate von Herrn Steinmeier vorlesen. Er versucht also, die Leute, die Menschen einzusammeln und sagt: Liebe Landsleute, mir ist völlig klar, niemand schränkt sich gern ein, aber ich wünsche mir, dass wir unsere Perspektive verändern. Das heißt, bitte alle umdenken.
Ja, und damit spricht er die sogenannte soziale Gerechtigkeit an. Und dieser Begriff der sozialen Gerechtigkeit ist aus den Thinktanks entworfen worden, denn soziale Gerechtigkeit in sich ist schon wiederum ein Paradoxon. Sozial ist ein alleinstehender Begriff, der etwas beschreibt, was mit Ethik, Moral und Emotion eines Einzelnen zu tun hat. Ich zum Beispiel sehe irgendjemanden irgendetwas in Not und möchte dort eingreifen, ohne dass ich dafür eine Gegenleistung erwarte. Das ist das Soziale. Gerechtigkeit leitet sich aber aus dem Recht ab. Und Recht ist Pflichten und Ansprüche. Das heißt, ich vermische jetzt dieses Rechtsdenken, nämlich von Ansprüchen und Pflichten, mit dem Begriff sozial. Und damit wird der eigentliche Begriff des Sozialen kastriert. Das sind ganz perfide Begriffe aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung, ein perfider Begriff. Und dieser Begriff soziale Gerechtigkeit gehört dringend abgeschafft, weil er ein aus meiner Sicht reiner Propagandabegriff ist. Sozial muss für sich isoliert stehen bleiben.
Das ist schön gesagt. Kann man drüber nachdenken. Kann man auch noch mal zurückspulen. Ja, und Steinmeier sagt, trotzdem werden diese individuellen Anstrengungen nicht reichen. Unser Land, unser erfolgreiches Wirtschaftsmodell, steht vor einem historischen Umbau. Wir verlassen die Ära der fossilen Industrialisierung, die Deutschlands Aufstieg als Exportnation begründet hat. Und wir treten ein in ein Zeitalter ohne Kohle, Öl und Gas, in dem sich Deutschland neu beweisen wird.
Ja, das ist alles wunderschön, was er da sagt, aber eben halt rein ideologisch und auch aus meiner Sicht rein realitätsfremd. Denn wer soll denn die Kosten bezahlen? Offenbar sein Land und er zählt sich vielleicht gar nicht mit dazu. Aber das ist ja letztendlich so, wenn alle mehr oder weniger weitermachen wie bisher und dann ein kleiner Bereich mehr oder weniger als Versuchslabor, und das ist Europa, jetzt quasi sagt, wir steigen aus diesem ganzen Ding aus, während die anderen weitermachen, dann bedeutet das natürlich einen Wettbewerbsverlust. Und das führt zur Deindustrialisierung. Es ist richtig, wenn in Deutschland keiner mehr lebt, keine Industrie, keine Wirtschaft, eine reine Armut und oder mehr ein reines Dahinvegetieren die Vision ist und dass die Menschen eben halt erfrieren, wenn sie die Kälte nicht von alleine abkönnen, ja, dann mag er recht haben. Aber ist das die lebenswerte Zukunft, die sich die Leute vorstellen? Gäbe es nicht die Möglichkeit, eine Welt so umzugestalten? Ich bin nämlich für eine Umgestaltung der Welt. Ich bin gar nicht pauschal gegen alles, was jetzt der WEF sagt. Das hängt immer damit zusammen, wer es sagt und wessen Interessen dahinter stehen. Und wie es umgesetzt wird. Und wenn man das richtig umsetzen wird, will, muss es global laufen. Das geht aber erst, indem man in Frieden kommt. Wenn aber auf der anderen Seite die Polarisierungen höher gefahren werden, die Streitigkeiten höher gefahren werden, gedroht wird sogar mit atomaren Waffen ein Land anzugreifen, ohne dass es zu einem vorherigen atomaren Angriff gekommen ist. Und das kam von Joe Biden. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Dann ist das eine Situation, die nicht dazu beiträgt, die Welt in friedlichere Gefilde und auch in ökologischere Gefilde umzuwandeln.
Aus meiner Sicht ist es so, dass Steinmeier mit seinen Worten heute, die natürlich wohlgewählt und ausgefeilt formuliert waren von seinen Redenschreibern, dass er die gesamte Gesellschaft jetzt eingeschworen hat auf ein Zeitalter ohne Kohle, Öl und Gas, in dem sich Deutschland neu beweisen wird. Und er spricht davon, wir verlassen die Ära der fossilen Industrialisierung. Das heißt mit anderen Worten, Andreas, er spricht der Deindustrialisierung das Wort.
Ja, natürlich. Damit ist die Deindustrialisierung auch vom Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Herr Steinmeier, abgesegnet und offiziell auch noch mal bestätigt worden. Und das, was hier als Deindustrialisierung genannt wird, ist derselbe Begriff, der uns vor 3 Jahren oder vielen alternativen Denkern, hervorragenden Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, die das erkannt haben, die nur eben halt die großen medialen Sprachrohre nicht haben und die wurden als Verschwörungstheoretiker abgetan. Und so geht ein Ding nach dem anderen auf und man gibt dann immer nur so viel zu, wie man nicht mehr verbergen kann. Also wenn es die Spatzen von den Dächern pfeifen, dann kommt dann auch ein Politiker her und bestätigt das Ganze nochmal. Natürlich mit einem ganz großen bunten Beiwerk an Blumen, um dann die Situation dann zu verschönern und da noch versuchen, einen ideologischen Anstrich reinzubekommen. Es ist schon spannend, in welcher Zeit wir hier leben.
Spannend. Bitte denkt immer daran, jetzt nicht in Panik abzugleiten, denn wir sprechen auch immer wieder davon, dass dieser Umbau, der von mächtigen Stellen aus bewegt wird, nur ein Blickwinkel ist und dass in Wirklichkeit ein ganz anderer großer Umbruch stattfindet, der für uns alle auch eine ganz große Chance darbietet. Vielleicht, wenn ihr Zeit und Lust habt, geht in das Abendgebet von vorgestern rein, von Mittwoch. Da sprechen wir über diese großen Chancen. Vielleicht ist das nochmal ein ganz hilfreicher Hinweis für den einen oder die eine oder andere. Andreas, und einen Tag vor dieser Rede zur Nation von Frank-Walter Steinmeier hat sich deine Lieblings-SPD-Chefin Saskia Esken, die ja empört jetzt Twitter verlässt, gemeldet und hat eine Vermögenssteuer gefordert. Und zwar jetzt nicht für Deutschland, sondern zum Aufbau der Ukraine. Und wörtlich hat sie gesagt, zur Finanzierung eines handlungsfähigen, solidarischen Staates, der die Gesellschaft in unserem Land zusammenhält, den Wiederaufbau in der Ukraine unterstützt und gleichzeitig nicht die Augen vor der globalen Hungerkrise verschließt, müssen wir eine solidarische Vermögensabgabe der Superreichen endlich umsetzen.
Die Frage ist, wen sie mit den Superreichen meint. Und das ist, glaube ich, nicht die Person, die jetzt irgendwo in irgendwelchen Imperien der Nichtregierungsorganisation ihr Wesen treiben, sondern das sind eben meistens irgendwelche Mittelständler, die man, wie gesagt, kennt und die ein großes Auto haben oder ein großes Haus. Und hier wird eben halt schon wieder ein Grundstein auch für Hass und Hetze gesetzt, aus meiner Sicht, ausgerechnet von der Frau, die sich von Twitter jetzt verabschiedet hat, weil sie meint, das könnte jetzt einkehren. Manchmal muss man sich fragen, ob es vielleicht sogar ein Gewinn für Twitter ist, wenn Frau Esken nicht mehr dabei ist, falls es sich dann eben halt jetzt in eine richtige Richtung bei Twitter entwickeln sollte.
Ich finde ganz spannend, dass die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die haben im August 2020 die Einkünfte von SPD-Chefin Esken mal ausgerechnet. Und da kam raus, dass sie über monatliche Einkünfte in Höhe von 47.460 Euro verfügt. Davon entfallen 22.000 auf ihre Büromitarbeiter. Aber also sie hat das auch genau angegeben und diese Angaben machen klar, dass sie also selber weit über 25.000 Euro im Monat zur Verfügung hat. Auch hier bin ich genauso wie bei Herrn Steinmeier mal gespannt, ob diese Herrschaften mit gutem Beispiel vorangehen.
Ja, also man fragt sich sowieso, wie diese Gehaltsstrukturen immer zustande kommen, dass so eine SPD-Chefin, das ist ja auch ein größer Medienkonzern, die SPD, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt also, viele der großen Medien, die wir verkonsumieren, die im Mainstream sich wiederfinden, die gehören der SPD. Das ist den meisten nicht klar. Die meisten glauben, die SPD ist eine politische Partei. Das ist sie auch. Aber wenn sie nicht so viele Medien hätten, könnten sie sich wahrscheinlich die Partei gar nicht leisten, wo sie ihr eigentliches Geld mitverdienen. Und ich wundere mich darüber, wenn solche Größenordnungen, wie zum Beispiel der Bundeskanzler auch verdient, auch eine Frau Esken einfach so einnimmt. Also hier erkennt man, dass es doch wieder das Finanzkapital ist, welches hier auch entscheidet, wer wie in welchem Wohlstand redet und wo Wohlstand lebt. Und genau diese Leute, die im Prinzip Champagner saufen und Wasser predigen, das sind die Leute, die sagen so, derjenige, der über 5.000 Euro im Monat hat, das sind nämlich die Wohlhabenden, die sind schon in diesen großen Steuersätzen drin, dass die jetzt dringend gebeutelt werden müssen. Und der kleine Wohneigentümer, der sollte jetzt dringend mal drüber nachdenken, dass jetzt da mindestens die Hälfte seines Hauses einer Zwangshypothek unterlegt wird. Also das ist schon interessant, das zu beobachten.
Und es ist kein Hass und keine Hetze, sondern wir reden hier über Fakten. Das ist eine Analyse, die Marbacher Zeitung hatte unter anderem übrigens über die Expertise von Saskia Esken ein paar Aussagen gemacht. Sie hatte ein Studium der Germanistik und Politikwissenschaft an der Universität Stuttgart abgebrochen. Anschließend arbeitete sie beispielsweise als Kellnerin oder Paketzustellerin.
Naja, das reicht ja aus. Also ich meine, das ist das Problem, was wir in der Politik haben. Dieser Fachkräftemangel, der immer so oft wirklich angepriesen wird, den wir hier haben, gerade in Deutschland, der findet sich in der Politik exponentiell wirklich wieder.
Frau Göring-Eckardt von den Grünen, die ist ja immerhin Bundestagsvizepräsidentin, die hat sich auch geäußert zu einer Vermögensabgabe. Spannenderweise auch zeitgleich mit Frau Esken, beide spannenderweise sehr kurz vor der historischen Rede von Herrn Steinmeier. Und Göring-Eckardt, naja, ihr Vorschlag hat schon auch für Diskussionen gesorgt. Sagt also Folgendes: Reiche sollten nicht von Entlastungspaketen profitieren, die ja jetzt mit 200 Milliarden auf den Weg gebracht werden. Wörtlich: Wir müssen nicht Leuten, die in einer 200 Quadratmeter Wohnung leben und ein sehr gutes Einkommen oder Vermögen haben, noch was obendrauf geben. Das hat sie bei NTV im Frühstart gesagt. Sie hat aber nicht gesagt, dass das oft auch Leute sind, die selber hohe Steuern abgeben und zahlen müssen, damit überhaupt solche 200 Milliarden Pakete geschnürt werden können.
Ja, wir sehen hier diese Stumpfheit der Argumentation und auch diese Verachtung. Also es wird dann darüber gesprochen, die Reichen. Was ist denn überhaupt ein Reicher? Und anschließend wird es konkretisiert, einer, der zum Beispiel eine 200 Quadratmeter Wohnung hat. Also wir nehmen jetzt mal an, beispielsweise irgendwo in der letzten Provinz in Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es ein altes Bauernhaus und da ist oben eine Wohnung drin und da wohnt ein alleinstehender Mensch mit 400 Euro monatlicher Miete auf einer 200 Quadratmeter Wohnung, der sich zum Beispiel für Tierschutz stark macht und dort mit seinen Tieren lebt. Gilt der jetzt eigentlich auch als Reicher? Ja, ich meine, die 200 Quadratmeter sind doch kein Indiz für reinen Wohlstand und für reinen Reichtum. Man muss das doch auch mal sehen, in welcher Region findet das statt, was sind das für Personen. Aber hier sehen wir eben halt diese primitive Runterbrechung von bestimmten Parametern zu sagen, so, und das sind die Reichen und das sind die Bösen und die müssen wir jetzt ordentlich schröpfen. Und worauf sie hier geht, dass das kein Problem ist, diese Menschen eben halt zu enteignen, da bezieht sie sich auf die Gutachten der wissenschaftlichen Dienste, die dieses Jahr in Auftrag gegeben wurde vom Bundestag, die nämlich gesagt haben, eine einmalige Vermögensteuer. Nochmal, wir sind beim Lastenausgleich. Nochmal, wir sind bei der Enteignung auch von Vermögen und das geht sehr weit. Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, auf meinen letzten Podcast zum Thema Andreas, wie nennt sich das? Hashtag Andreas Popp Finanzfragen was tun? Das gibt man in die Lupe oben rein und dann findet man das, um sich nochmal zu informieren, wie man auch sein Vermögen sichert vor aus meiner Sicht unrechtlichen Zugriffen, aber mit rechtlich und unrechtlich, da hat es der Staat momentan vielleicht nicht ganz so weit.
So, und dieser wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat zum Beispiel auch festgestellt, dass die finanziellen Konsequenzen aus dem russischen Angriffskrieg ein möglicher Grund für die Erhebung einer solchen Vermögensabgabe wären. Und diese Aussagen von Esken und von Göring-Eckardt beziehen sich auf den Besuch Frank-Walter Steinmeiers in Kiew. Der ist ja gerade zurückgekommen, hat er sich an die Rede gemacht. Das heißt, das scheint ja alles in einem engen Zusammenhang zu stehen, möglicherweise als Signalgebung für diese Veränderungen. Und damit verbunden sind jetzt Pläne, die eigentlich schon, wenn du dich erinnerst, Andreas, 2020 von dem CDU-Politiker Bosbach und dem SPD-Politiker Gabriel bei der Bild-Zeitung diskutiert wurde, wo die beiden ganz klar darüber gesprochen haben, dass ein Lastenausgleichsgesetz durchaus jetzt denkbar wäre. Allerdings war es damals dann aufgrund der Corona-Pandemie.
Genau, und jetzt ist es der Russe, der schuld ist. Aber wir haben eines, was wir hier erkennen können, genau diese Zusammenhänge. Da ist eine Reise beispielsweise des Bundespräsidenten, er kommt dann zurück. Es gibt dann irgendwie neue Informationen. Und wer unsere Sendungen schon seit Längerem verfolgt, der hat natürlich eines auch erkannt. Man weiß mittlerweile schon, wo sitzen eigentlich die Spieler, was sind das für Strippen und welche sind die Marionetten, die da dranhängen, die letztendlich das Spiel zu spielen haben. Also es ist mittlerweile immer deutlicher. Das Schlimme ist, man kann mit diesen Erkenntnissen feststellen, dass man sich immer mehr auch von den normalen Menschen, die tatsächlich diesen Medien glauben, und das ist das Problem, das sind ja keine bösen Menschen und keine dummen Menschen, sondern das sind Menschen, die vielleicht naiv sind, vielleicht aber auch eben halt guten Glaubens sind und sagen, die dürfen doch nicht lügen. Die können doch in den Medien, die können doch im Fernsehen nicht die Unwahrheit sagen. Das können sie sich nicht vorstellen. Und genau das gehört auch mit dazu, dass die kritischen Denker und die absoluten Mitläufer, die überhaupt nicht mehr nachdenken, sondern alles fressen, was man ihnen sagt, dass die immer weiter auseinander gespalten wird. Das ist die Schwierigkeit. Und hier sehen wir so die gesamten Gründe, die immer dahinter stehen.
Und zeitgleich hat auch NTV gestern eine Meldung veröffentlicht, dass die Ukraine jetzt ganz klar äußert, dass Deutschland Hilfe leisten müsse den Menschen in der Ukraine gegen Kälte und Stromausfälle. Und man hat auch gleich eine Bestellliste mitgeschickt. Also diese Liste oder mehrere Listen sind es. Die kommen vom Energieministerium in Kiew. Und die Co-Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe Halina Janschenko, die sagt, auf den Wunschlisten stehen unter anderem Geräte. Geräte für Umspannwerke, Nutzfahrzeuge, rund 350 Kilometer Kabel, knapp 2600 Stromgeneratoren sowie rund 3250 Heizgeräte.
Ja, und das ist das Verrückte jetzt an der Situation. Und mir tut das wirklich leid, denn die Ukrainer müssen jetzt schon in eine dramatische Lage jetzt reinsehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Ukraine ja in den letzten Jahrzehnten schon äußerst schwach war ökonomisch, da gab es ein paar Vorzeigeunternehmen, die Antonov zum Beispiel, dieser Flugzeughersteller war dabei, Stahlwerke waren mit dabei, Kabelstranghersteller für die Autoindustrie im Westen waren dabei. Aber das waren so ganz bestimmt Dinge. Nur insgesamt gesehen war die Wirtschaft der Ukraine immer relativ kritisch. Und die Ukraine ist ein Land, welches über Jahrhunderte auch oft gebeutelt war in der Geschichte mit Hungersnöten und so weiter. Und jetzt gerät sie wieder in eine solche Situation. Aber eines muss man dabei auch sehen. Durch diese gesamte Politik in der Ukraine über die letzten Jahrzehnte ist es nicht verbessert worden, sondern die Grundlagen dafür gebracht worden, dass es noch schlimmer geworden ist. Das ist genau die Gefahr, die ich sehe, die jetzt natürlich eskaliert mit dem Krieg in der Ukraine, innerhalb der verschiedenen Parteien, die dort gerade existieren. Das ist für mich ein entscheidender Punkt. Und jetzt kommt die Frage, die anderen europäischen Staaten, Deutschland vorweg, haben genau dasselbe Problem im Augenblick. Ja, ganz ehrlich jetzt, also jeder Deutsche macht sich momentan Sorgen und wir lesen, dass die ihre Teelichteröfen machen, um da versuchen, irgendwie zu überleben. Also das Problem in Deutschland unterscheidet sich mittlerweile mit der Ukraine nicht mehr. Und das ist genau dieser Punkt, den die meisten Menschen nicht erkennen, wenn man sich überdehnt in der Hilfe herauslehnt aus dem Fenster, ist man selbst davon betroffen. Und an dieser Stelle sei nochmal übrigens gesagt, der Ecoflow ist jetzt wieder da. Es gab ja große Schwierigkeiten jetzt wohl auch, dass die Lieferungen des Ecoflows, was heißt Schwierigkeiten, es gab lange Lieferverzögerungen und so weiter. Es sind wohl mehrere Container von Ecoflows jetzt wieder reingekommen worden. Auch und die sind jetzt wieder lieferbar. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, natürlich, der es kann, an der Stelle eben halt dafür zu sorgen, dass man selber dabei nicht untergeht. Denn wenn ich sehe, dass momentan die Politik in diese Diskussion reingeht, dass andere Länder, die auch betroffen sind, jetzt, dass man denen jetzt auch helfen muss noch und dass bei all diesen Dingen noch während nebenbei ja doch die ganzen Waffenprobleme noch kommen, da wird das eben halt kritisch.
Naja, es ist vor allem eines, der Bundespräsident hat die deutsche Bevölkerung heute auf Verzicht vorbereitet, hat gesagt, jetzt ist alles anders, wir sind kein Industriezeitalter mehr, wir haben jetzt keine fossilen Energieträger mehr, wir haben kein Öl mehr, wir haben kein Gas mehr, wir haben keine Kohle mehr. Und ihr müsst jetzt bescheiden werden, ihr müsst den Gürtel enger schnallen. Das ist etwas, was für Unmut in der Bevölkerung sorgen wird. Und wenn er sagt, wir müssen geeint stehen, dann hat er doch eine Menge dafür getan, dass das erstmal nicht der Fall sein kann. Andreas, wir haben am Mittwoch gesprochen über ein Gespräch, das wir hatten mit einer ukrainischen Familie, die hier lebt in Kanada, die wir getroffen haben. Und da wurde ja deutlich, dass viele Familienangehörigen dieser Menschen, die wir hier kennen, nach Deutschland gekommen waren im ersten Kriegszug, dann wieder zurückgegangen sind in die Ukraine. Jetzt aber, weil dort eben tatsächlich Mangel ist an Energie und an hohe Kosten anfallen, jetzt wieder zurückgehen wollen nach Deutschland. Und die ukrainischen Behörden, das melden jetzt mehrere Portale, die haben die Landsleute, die im Ausland sich noch befinden, aufgefordert, nicht in die Ukraine zurückzukehren. Die Empfehlung lautet, dass die bis zum nächsten Frühjahr dort bleiben sollen, wo sie sind, ob jetzt in Polen oder in Deutschland oder wo immer. Denn es gehe jetzt um das reine Überleben in diesem Winter. Und deswegen sei es nötig, dass die Bürger, die jetzt im Ausland überwintern, dass sie dort bleiben und das Stromnetz nicht noch einer größeren Belastung zuführen.
Ja, ich verstehe diese Argumentation. Was hier immer dabei zu kurz kommt, ist noch einmal, dass wir eine Politik haben, die genau dieselben Probleme gerade in Deutschland forciert. Und jetzt kann man in einen Wettbewerb gehen, wem geht es eigentlich jetzt noch schlechter? Und das ist eine völlig absurde Diskussion, die hier gerade stattfindet. Und ich sehe natürlich auch, dass die Leute jetzt von links nach rechts gehen und von der Ukraine nach Deutschland und wieder zurück. Wir haben übrigens noch einen weiteren Fluss ja auch von Flüchtlingen. Und das ist ja auch die Situation zwischen Russland und der Ukraine. Das bedeutet ja, dass die Ukraine ja eingeführt hat, zum Beispiel eine Visumpflicht für Russen, die in die Ukraine wollen, während Russland gesagt hat, wir verzichten darauf, wir wollen keine Visumpflicht, dass beispielsweise viele Ukrainer, die nach Russland flüchten, die gibt es nämlich auch in den Ostgebieten, dass die dann eben halt ohne Visumpflicht reinkommen, weil da eben das Problem der Wärme und also der Rohstoffe offenbar nicht so dramatisch empfunden wird und dadurch natürlich auch in die Richtung entsprechende Flüchtlingsbewegungen aus der Ukraine sind. Nun wird darüber nicht berichtet, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht existieren.
Es ist wirklich dramatisch, denn Opfer sind alle Menschen, die beteiligt sind an diesen großen Einschlägen und Einbußen ihrer Volkswirtschaften. Und Andreas, die Auswirkungen des Krieges auf dem gesamten europäischen Territorium, die werden auf der Risikoweltkarte immer sichtbarer. Und der Kreditversicherer Coface hat in seinem vierteljährlichen Risikobarometer die Einschätzung für 8 Länder jetzt bereits herabgestuft.
Ja, für europäische Länder, das ist schon ganz wichtig. Also erneut sind also überwiegend europäische Länder betroffen. Es sind also 8 Länder und davon überwiegend europäische. So ist es richtig. Darunter zum Beispiel ist das bankende Italien, aber auch Staaten wie Luxemburg, Dänemark oder auch die Schweiz, die abgewertet sind. Also Kreditversicherer, die analysieren immer wieder neu die Kreditwürdigkeit der einzelnen Staaten. Das heißt also, dass beispielsweise Unternehmen aus den Staaten eventuell ja von einem Zahlungsausfall, von einer Insolvenz betroffen sein könnten. Und wenn ich dann sehe, dass solche Länder wie Luxemburg, die ja vorzeigestabile Staaten waren, und auch Dänemark und auch die Schweiz abgewertet werden, dann wundert man sich schon. Das sind natürlich schon Indizien dafür, dass auch die sogenannten stabilen Länder nicht unbetroffen sein werden von diesen gesamten dramatischen Entwicklungen, die momentan laufen.
Ja, und damit schließen wir diesen Themenkomplex ab. Wir haben noch einen anderen, Andreas. Das war etwas, was aufgeschreckt hat. Sky News, englischsprachiges Portal, hat gemeldet, dass die USS George W. Bush dazu beigetragen hat, dass die NATO sich jetzt selbst testet bei einer Selbstverteidigung und dass jetzt da große Manöver stattfinden in der Nähe Russlands. Also in den letzten Tagen flogen F-18 Jets von diesem Flugzeugträger in Südeuropa bis nach Litauen und Polen am östlichen Rand des Bündnisses, also in der Nähe Russlands, und haben gemeinsam mit Kampfflugzeugen anderer verbündeter Staaten operiert, sowie mit Kriegsschiffen und Bodentruppen der NATO. Und Sky News berichtet, dass der Kommandeur der Flugzeugträgerkampfgruppe erklärt hat, dass seine Männer und Frauen wörtlich für jeden Einsatz bereit sind. Der Konteradmiral Dennis Welles hat in einem Hangar an Bord eines Schiffes ein Interview gegeben, das übrigens unter anderem 70 Jets und Hubschrauber und andere Flugzeuge beherbergt. Wir wollen Frieden, das ist es, was alle wollen. Wir wollen, dass der Krieg zu Ende ist und dass die Region wieder stabil wird und ein friedliches und stabiles Europa entsteht. Aber wir sind für jeden Einsatz bereit. Wie würdest du das übersetzen?
Naja, das ist natürlich schon ein Säbelrasseln, so muss man das sehen. Und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir in den westlichen Medien immer wieder konfrontiert werden mit der Bedrohung aus Russland zum Beispiel, auch mit Atomwaffen, dann entstehen natürlich genau diese Gegenstücke, die wir hier gerade sehen. Nun muss man die Dinge aber auch genau überprüfen, inwieweit dann im Prinzip überhaupt diese Bedrohungen da sind. Was ich hier erkenne, ist eindeutig, gerade was jetzt diese Nord Stream 1 und 2 anbelangt, was diese gesamte Überprüfung anbelangt. Also offenbar weiß man ja jetzt schon mehr darüber. Und wenn man was gefunden hätte, was in die mediale Ideologie passt, würde man in sämtlichen Zeitungen davon lesen. In Anbetracht der Tatsache, dass wir darüber so gut wie nichts mehr hören, müssen wir davon ausgehen, dass die eventuellen Täter, die sich immer mehr isolieren würden, die eventuell tatsächlich dahinter gestanden haben, hinter diesem Terroranschlag, wie man es im Vorfeld ja großmundig angekündigt hat, dass sie überhaupt nicht ins Bild passen. Sonst würde man darüber reden. Und das lässt natürlich auch Tür und Tor offen der Spekulation.
Ja, du hast gesagt, man muss genau hinschauen. Du hast das übrigens gemacht und hast einen Artikel von Kyodo News herausgefunden, aus Japan also. Und da heißt es unter anderem, die US-Regierung von Präsident Joe Biden erklärte am gestrigen Donnerstag, dass sie den Einsatz von Atomwaffen nur unter extremen Umständen in Erwägung ziehen werde und sich den Rückgriff auf diese zerstörerischen Waffen sowohl gegen nukleare als auch gegen nicht-nukleare Angriffe offen halte. Das ist doch eigentlich genau das, was man derzeit Herrn Putin vorwirft.
Das ist genau der Punkt. Diese Kyodo News ist übrigens nicht irgendein Nebenbei-Ding, sondern das ist ein Medium-Unternehmen mit über 1600 Mitarbeitern. Also es ist schon eine angesehene Größenordnung. Und das ist jetzt nochmal ganz wichtig, dass man das nochmal klar macht. Es geht also quasi um den eventuellen Einsatz von Atomwaffen. Und das hat Joe Biden explizit erklärt, die man einsetzen würde, auch bei nicht-nuklearen Angriffen. Es gibt die sogenannte No First Use Order. Das hat der ehemalige Präsident Barack Obama 2009 irgendwann ins Leben gerufen, nämlich eine atomwaffenfreie Welt eben zu forcieren. Und diese No First Use, also nicht den Erstschlag zu machen, ist ein wesentlicher Punkt. Und bis dahin hat man gesagt, wenn beispielsweise der politische Gegner eine Atombombe zündet auf eine Stadt mit einer Größenordnung von meinetwegen 35.000 Einwohnern, dann wird der Gegenschlag sein, indem man auch eine Stadt vom Gegner mit einer Atombombe maximal versieht, die auch ungefähr 35.000 Einwohner hat. Das heißt also, so eine immer nur Reaktionseinsätze von Atomwaffen. Und das ist eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz gewesen. Und mir fehlen da fast ein bisschen die Worte, weil das ist eine Dimension, die jetzt extrem ist. Dass man jetzt sagt, aufgrund der Tatsache, dass der Gegner über konventionelle Waffen verfügt, die vielleicht besser sind als unsere, wären wir unter diesen Bedingungen auch bereit, eine Atomwaffe einzusetzen, ohne dass ein atomarer Erstschlag gewesen ist. Ich finde das dramatisch, zumal das der US-amerikanische Präsident höchstpersönlich gesagt hat. Das heißt, notfalls eben halt die Atomwaffe zu zünden. Eine sehr erschreckende Entwicklung und eine atomare Drohung, die ich hier rein interpretieren muss.
Und darüber lese ich wenig in den westlichen Medien. Hier heißt es in diesem japanischen Artikel unter anderem, die Regierung erklärte, sie sei zu diesem Schluss gekommen, nachdem sie eine breite Palette von Optionen für ihre Erklärungspolitik im Nuklearbereich gründlich geprüft habe. Darunter die Politik des alleinigen Zwecks und eine Politik des Nicht-Ersteinsatzes, die den Einsatz von Atomwaffen durch die USA auf die Reaktion auf nukleare Angriffe gegen sie selbst oder Verbündete beschränken würde.
Richtig. Und jetzt muss man eines dazu sagen, dieser Bericht, weil er auch in Japan erschienen ist, aber auch berufen natürlich auf der Grundlage von vielen US-Medien, die es geben soll zu diesem Thema, dass hier natürlich in dieser japanischen Ausgabe es sich bezieht vor allem auf den Konflikt mit Taiwan und China und Korea, Nordkorea, Südkorea und so weiter, weil ja Nordkorea auch offenbar mit bestimmten atomaren Waffen experimentiert. Aber nichtsdestotrotz, wenn der US-amerikanische Präsident dann mit einer solchen Aussage aufwartet, dann ist das natürlich für die USA insgesamt gesehen und dazu gehört natürlich dann auch der Westen mit Europa und der Ukraine. Also hier wird eine rote Linie aus meiner Sicht definitiv überschritten, dass ein atomarer Angriff ohne Vorangriff, also ein atomarer Erstschlag, und das ist das, was ich immer höre, was der Westen dem Osten vorgeworfen hat, dass der hier vom amerikanischen Präsidenten explizit geäußert wird.
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama, der sich 2009 für eine atomwaffenfreie Welt eingesetzt hat, hat die Einführung erwogen einer Politik des No First Use. Aber seine Regierung hat die Idee angesichts der Einwände einiger Verbündeter wieder aufgegeben. Darunter war auch Japan.
Genau, das ist das, was ich gerade gesagt hatte. Und aus diesem Grunde haben wir hier diesen Punkt. Diese No First Use ist damit quasi aufgehoben worden.
Nochmal. Ja, also Andreas, man kann wirklich sagen, dass diese Entwicklungen auf der Welt heute wieder deutlich werden. Es geht in Richtung Umbruch. Wir sollten alle auch diesen Umbruch persönlich wahrnehmen und vielleicht auch persönlich nutzen, indem wir selber den inneren Umbruch mit vornehmen. Wir sprechen immer wieder über die Naturgesetze und wir werden es auch nicht müde, denn es gibt gar keine andere Möglichkeit, durch das Nadelöhr einigermaßen unversehrt hindurchzukommen, indem wir uns bemühen, an Frieden, Harmonie und dem Wandel zum Guten hin uns selbst aktiv zu beteiligen. Und zwar nicht, indem wir Geld spenden gehen, sondern, das können wir auch tun, aber indem wir vor allem unser eigenes Umfeld reinigen, sprich den Haufen vor der persönlichen eigenen Haustür wegzukehren versuchen. Das bedeutet, unsere Marotten, unsere Macken, die wir alle haben, wir beide wissen auch, wovon wir reden, wegzubrennen versuchen. Und vielleicht mal ein persönliches Wort dazu. Denn wir beide, wir befinden uns in einer sehr lebendigen Beziehung und wir versuchen eben auch, uns gegenseitig zu helfen, zu unterstützen bei diesen Prozessen, die wir sehr bewusst auch durchgehen.
Das stimmt. Und man sieht ja immer den Splitter im Auge des Gegenüber, aber den Balken im eigenen Auge nicht. Und das müssen wir alle lernen natürlich dazu. Und in dem Moment, wenn ich zum Beispiel an anderen Menschen Fehler entdecke, dann kann ich mich darüber aufregen, aber ich kann auch im Nachhinein anfangen, darüber nachzudenken, inwieweit ich diese Fehler auch auf mich übertragen kann. Natürlich gerne mit anderen Abweichungen und vielleicht sogar mit anderen Grundlagen, aber unterm Strich gesehen läuft es auf selbe hinaus. Und dann kommt man in die Demut und dann eben halt auch in die Eigenkontrolle. Und so entstehen neue morphogenetische Felder. Und das ist das Entscheidende. Diese Nachrichtensituation, die wir hier darstellen müssen oder glauben zu müssen oder zu wollen, ist nichts, was uns vielleicht jetzt besonders gut tut, aber wir dürfen niemals vergessen, wir reden hier nicht von einer Untergangsvision der Welt, sondern von einem Übergang. Es heißt so schön, und das gilt auch für die Gesetze der Natur, bist du nicht willig. Und genau das Problem haben wir zurzeit. Wir werden dort durchgehen müssen, ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist nur, wie schadlos wir eigentlich da durchkommen oder wie beschädigt wir das eben halt durchstehen müssen oder eben gar nicht. Und das hängt von jedem Einzelnen selbst ab. Und das ist die hohe Motivation. Und das ist eben halt auch für mich morgens, wenn ich aufstehe und bedanke mich beim lieben Gott, dass ich lebe, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich die Natur erleben darf, und zwar egal, wo ich bin.
Und dass der Kaffeeautomat funktioniert.
Auch das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also all diese Dinge sind ganz wesentlich. Und wenn man in diesem auch Gottvertrauen, auch in der Dankbarkeit ist, nicht nur bittet, was besser werden soll, nicht nur traurig ist und sagt, was soll ich tun und du musst mir jetzt helfen und immer nur fordern, Gebet heißt auch etwas gebet. Man gibt also etwas. Gebet etwas in den Äther, gebet etwas in die Urkraft, in die Grundstruktur unserer Schöpfung und dann kommt auch das Entsprechende wieder zurück. Das sind die entscheidenden Faktoren. Und was hier so theoretisch klingt oder für denjenigen, dem die Zugänge zur spirituellen Ebene fehlen, und ich war über Jahrzehnte auch einer von denen, die sagen, was für ein Geschwurbel, die bitte ich jetzt einfach wegzuhören, aber nicht mit dem Argument arrogant nach dem Motto, ihr seid noch nicht so weit, aber ich habe es selbst erleben müssen, wie sich mein Leben komplett neu gestaltet hat. Aber ich habe, und das ist das Schöne an meine Zunft, man muss die materielle, sachliche, logische Verstandesebene nicht verlassen, sondern im Gegenteil, sie wird noch schärfer, noch klarer, noch bewusster und noch geistesgegenwärtiger, wenn man die Spiritualität mit reinnimmt. Das ist wichtig. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal auf die Botschaft im Lichte der Wahrheit hinweisen von Abdruschin. Und das hat mir gezeigt, wie die Gesetze der Natur laufen. Und plötzlich versteht man astronomische, physikalische Zusammenhänge, politische Zusammenhänge, geopolitische Zusammenhänge, biografische, biologische, natürliche. All diese Dinge werden klarer und der ganze Geist erweitert sich. Das ist meine großartige Entwicklung, die ich dadurch haben durfte.
Ja, also wenn man selber seine Entwicklung als großartig bezeichnet, ist es vielleicht nicht so ganz richtig formuliert, aber es ist eine Entwicklung bei dir sichtbar, Andreas, das möchte ich dir hiermit bestätigen.
Ja, das war live und in Farbe eben halt, und mit großartig meine ich eben halt in der Art groß, und das ist die Art, die ich für mich dabei interpretiere, meine bescheidene kleine Art natürlich.
Ganz genau, also ganz bescheiden und demütig. Nein, Andreas hat recht, ich schließe mich auch seinen Worten unverkürzt an, denn diese Zeit jetzt hier durchzustehen, einigermaßen bewerten zu können und dabei an den Punkt zu kommen, keine Angst, keine Furcht haben zu müssen. Das ist die Herausforderung. Und das gelingt einem tatsächlich am besten, wenn man sich in die Naturgesetze ein bisschen einarbeitet. Und das ist genau Gegenstand dieser drei Bände im Lichte der Wahrheit. Wir könnten wahrscheinlich diesen Podcast nicht machen ohne diese Grundlage.
Definitiv würden wir es nicht. Also ich würde es nicht durchhalten, weil das wäre für mich dann eine destruktive Situation. Und ich bin wirklich jeden Morgen in der Situation und sage, mutig voran, Gott wohlgetan. Und das gibt mir die Kraft.
Ja, und das ist ein sehr schönes Schlusswort, ihr Lieben. Das war's. Wir haben Wochenende. Bitte geht raus. Habt ihr auch so schönes Wetter wie wir? Geht spazieren an den See, in den Wald. Seid mit euren Lieben. Seid fröhlich. Lacht, denn das mag der Teufel gar nicht, wenn der Mensch trotz allen Sorgen vergnügt bleibt.
Genau, das werden wir jetzt. Und jetzt werde ich mich mit einem Kaffee in die Sonne setzen, einen kleinen Augenblick genießen.
Und danach wird weitergearbeitet.
So soll es sein.
Ciao, bis später.